es gibt neben der Art Basel eine sehr kluge Invasion der Kunst in die Stadt rein, die eigentlich die Frage stellt, was kann Kunst in dem Moment, wo die Stadt in diese riesige Krise geschlittert ist, eigentlich ausrichten?
Herzlich willkommen in Folge 91 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist einer der einflussreichsten Kunstkritiker Deutschlands, Niklas Mark von der FAZ. Er kommt gerade frisch von der wichtigsten Kunstmesse der Welt, der Art Basel nämlich, und er wird uns erzählen, welche die Highlights, wer die Hoffnungsträger und wie die Stimmung auf dem internationalen Kunstmarkt gerade ist. Herzlich willkommen zu Die Sucht zu sehen, lieber Niklas Mark.
Hallo.
Für Zuhörer, die bei Folge 38 noch nicht dabei waren, du warst schon mal bei uns bei Die Sucht zu sehen, genau, in Folge 38. Und das hat seinen guten Grund, denn du bist Deutschlands wichtigster Kunstkritiker. Oder, Niklas?
Vielen Dank, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber das hast du jetzt gesagt.
Niklas, stell dich doch kurz einmal vor, damit die wenigen, die dich nicht kennen, dich auch kennenlernen.
Ja, mein Name ist Niklas Mark, ich arbeite für die FAZ und schreibe dort über Kunst und Architektur, habe nebenher gerade noch eine Gastprofessur in Frankfurt an der Städelschule und befasse mich auch da mit Kunst und Architektur und der Frage, wie es alles so weitergehen wird.
Und du bist gestern von einer der wichtigsten Kunstmessen, wenn nicht der wichtigsten Kunstmesse der Welt wiedergekommen, nämlich der Art Basel. Die wurde 1970 gegründet und seitdem findet sie jedes Jahr im Juni statt. Ein einziges Mal wurde sie abgesagt, das war 2020 wegen Covid. Wie oft warst du denn schon da?
Bestimmt 10 oder 12 Mal. Nicht jedes Jahr, aber ich versuche immer, wenn es irgendwie geht, dorthin zu fahren.
Und hast du dort eine Routine, irgendwas, was du jedes Mal dort genauso und nicht anders machst oder irgendwas, was du auf jeden Fall immer sehen willst?
Es gibt ja schon so Rituale, seit der Neubau fertig ist. Man trifft sich immer am Montag um 10 in diesem runden Innenhof, der wie so eine Art, ja, das ist wie, sieht aus wie ein großer Topf, in dem der gesamte Kunstbetrieb herumtreibt und da werden schon die ersten Beobachtungen, Gerüchte ausgetauscht und alle treiben in diesem riesigen großen Topf und dann werden die Türen aufgemacht und dann stürzen sich alle erstmal in die untere Halle, wo so die klassischeren Werte, die bekannten, die großen Galerien sind und gehen dann nach oben, wo die jüngeren, interessanten Positionen dann sind, die noch nicht so bekannt sind. Und das war auch dieses Mal natürlich wieder. Und dann ist es natürlich so, dann geht man zu Unlimited. Die Unlimited ist eine Sektion, die es auch schon seit einiger Zeit gibt. Das ist sozusagen der Spielzeugladen für die Riesen. Da sind die 40 Meter langen Werke, die tonnenschweren Werke, die unheimlich viel kosten. Und das ist sozusagen ein bisschen das, was man sich im Klischee unter der Art Basel vorstellt. Die millionenschweren Dinge, die Rekordpreise erzielen, wo die Galeristen für einen Stand gern mal 100.000 Euro zahlen müssen und das natürlich reinbekommen müssen. Interessant ist aber eben, dass das natürlich die eine Seite der Messe ist und die andere sind eben dann die jungen Formate, Statement zum Beispiel, wo man für wenige 1.000 Euro Dinge kaufen kann, die man dann hinterher wahrscheinlich doch an den großen Museen wiedersehen wird. Das heißt, es ist auch dieses Mal wieder so diese Mischung aus den riesigen großen Panzern der Gegenwartskunst aus den Megagalerien, aber eben auch ganz viele kleine neue Galerien. Es sind ja immer unheimlich viele Galerien dabei, 286 diesmal. Es gibt jetzt wieder 2 Dutzend neue, relativ viele, 6 davon aus Asien. Das heißt, da ist auch immer Bewegung drin, da kommen auch immer neue dazu und das ist sehr interessant.
Und du musst dich, glaube ich, man muss sich bewerben, um überhaupt zugelassen zu werden, oder?
Ja, das ist immer ein großes Drama, wenn eine Galerie hört, die sind rausgeflogen da und dann wird natürlich auch geredet, warum sind die rausgeflogen, ja. Ist das unfair, verstehen die das nicht? Und man kann natürlich auch in der Auswahl der Galerien auch Entwicklungen entdecken, auch Veränderungen. Es war ja vor 10, 20 Jahren eine große Phase, wo eigentlich die Kunstwelt so auseinanderklaffte in Biennale Kunst und Messekunst. Und die Biennale Kunst wurde immer kritischer und hatte sich immer mehr den großen politischen Themen gewidmet, wie wir jetzt auch gesehen haben, bei der Documenta nicht ohne verheerende Folgen auch für den ganzen Diskurs. Aber da war immer der Versuch zu sagen, wir müssen mit Kunst gesellschaftskritisch begleiten. Und zur gleichen Zeit spaltete sich wie so eine Eisscholle, die wegtreibt, eigentlich etwas ab, was man damals so als Messekunst bezeichnet hat. Das waren die verchromten, riesigen Arbeiten von Anish Kapoor, wo man wusste, das kann sich auch nur jemand leisten, der einen Stahlkonzern in Indien hat, wie Metall. Und das hat überhaupt nichts mit Kritik und Gesellschaftsreflexion zu tun. Das waren einfach nur Machtgesten. Das war so, wer hat den größten Klunker am Finger in riesig. Und Es ist interessant, dass dieses Auseinandertreiben der Kunstwelt in eine kritische Diskurskunst, die auf Biennalen beheimatet ist, und in eine Kommerz-Deko-Kunst, die auf den großen Messen auftauchte, dass das ein bisschen weniger geworden ist und dass es sich anders durchmischt. Und man hat natürlich auch auf der jetzigen Art Basel wieder die Glitzer- und Glamour-Kunst. Das Lieblingswerk der Dekorateure, die da ja auch rumlaufen und für die großen Wohnungen einkaufen, war diesmal eine Arbeit von Maurizio Cattelan. Der hat ein paar Paneele mit 24 Karat Gold überzogen, großflächig, und dann mit verschiedenen Projektilen draufgeschossen, dass so Löcher drin sind. Da kann man sich drin spiegeln, da sieht man braun gebrannt aus und man hat noch so ein bisschen das Gefühl, es ist auch ein bisschen kritisch. Es geht irgendwie um Waffenbesitz, es geht um Kriege, um Verletzung von Oberflächen. Also es ist gerade so intelligent, dass es nicht nur dekorativ ist, aber es ist natürlich wahnsinnig dekorativ am Ende. Sowas gibt es immer noch.
Aber ist es verkauft worden, weißt du das?
Ich weiß noch nicht, ob es verkauft wurde. Also die sind ja auch, es wurde diesmal nicht so viel über Rekordverkäufe geredet, was nicht daran liegt, dass sie nicht gut verkauft haben. Ich glaube, die haben sehr gut verkauft, aber auch das ist interessant, es wird nicht mehr so erzählt. Hier Rekord, da Rekord, es ist eine Joan Mitchell-Arbeit für 20 Millionen verkauft worden, das sickerte so durch. Mhm. Dann gab es eine lustige kleine Diskussion in dem berühmten topfartigen Innenhof, weil nämlich ein Kandinsky bei Landau zu verkaufen ist oder auch nicht. Also Landau sagt einigen Leuten, es nicht zu verkaufen, sie zeigen ihn nur. Der wurde damals für ungefähr 40 Millionen erworben und ein deutscher Museumsdirektor hat wohl angefragt, ob der zu kriegen wäre, und dem wurde gesagt, ist gar nicht zu verkaufen. Da war jetzt die Frage, hat man dem das nur gesagt, weil er eh nicht genug Geld hat, und wenn einer kommt und sagt 80 Millionen, dann geht's doch. Also
ja, warum ist er sonst da?
Naja, es gibt auch Leute, die bringen Kunst mit als sozusagen als Fliegenfänger. Ja? Da zeigt man ein Werk, das ist gar nicht zu verkaufen.
Aber vielleicht eben doch, wenn der Preis stimmt.
Genau, und also zum Beispiel auch Hauser & Wirth hat eine Hammerscheu-Ausstellung, wo auch nicht alles zu verkaufen ist oder dann nicht mehr ist. Und die wurde kuratiert von Felix Krämer, einem renommierten, berühmten Kurator aus Düsseldorf, wo man auch sieht, so die Museumswelt und die Großgaleriewelt, die werden immer mehr ein untrennbares Gemisch, ja, kann man nicht mehr. Früher war das ja so, das Museum war der Goldstandard, setzte den Goldstandard. Wenn jemand sagt, ich nehme das ins Museum auf, dann stieg die Sache im Wert. Und dann gab es die Galerien, die versuchten, die Dinge in die Museen zu kriegen. Inzwischen geht es wild durcheinander. Museumskuratoren kuratieren Galerieausstellungen und dann finden Galerieveranstaltungen im Museum statt. Und man hat das Gefühl, das wird so eine große Marktmacht, wo man gar nicht mehr trennen kann zwischen dem öffentlichen Museum und der privaten Galerie.
Was oder wer hat dir denn persönlich besonders gefallen oder was hat dich angesprochen oder was fandst du besonders interessant?
Also es gibt ein paar wirklich überraschende Highlights auf dieser Art Basel, die auch teilweise unerwartet sind. Alle haben im Vorfeld schon über eine Arbeit geredet, der 93-jährigen Agnes Dennis, ungarisch-amerikanischen Künstlerin. Die ist 1982 bekannt geworden, weil sie in der Nähe der Wall Street auf einem Grundstück, das unübertrieben milliardenwert ist, 8000 Quadratmeter in Manhattan, hat sie ein Weizenfeld angepflanzt, und das war natürlich eine Kritik an dem Umgang mit Grund und Boden, mit Essen. Und vor der Art Basel gibt es eine Wiederauflage dieser Arbeit, etwas kleiner, aber auch das ist wirklich, das ist beeindruckend. Man kommt aus der Trambahn raus und geht nicht über diesen Messeplatz, der ja ein sehr karger Platz ist, sondern man geht durch ein Weizenfeld in die Messe, und natürlich kann man das jetzt lesen als eine Diskussion über die Frage, wie sollen die Städte in Zukunft aussehen? Müssen die grüner werden? Wie gehen wir um mit Essen und so weiter? Das ist ja auch heute noch aktuell. Und es zeigt aber auch, dass die Art Basel eben nicht nur Rekordverkäufe im White Cube machen möchte, sondern dass sie was anderes vorhaben, dass sie auch in die Stadt reinwirken wollen und dass um die Art Basel herum eigentlich darüber nachgedacht wird, was kann Kunst eigentlich für die Stadt der Zukunft leisten? Und da kommt man zu einer interessanten Sache, die zu tun hat mit der neuen Direktorin der Art Basel, Maike Kruse.
Die jahrelang das Berliner Gallery Weekend geleitet hat und seit einem Jahr jetzt, glaube ich.
Genau, und die in Berlin ja bekannt wurde eben als Leiterin des Gallery Weekends, die aber auch viele sehr revolutionäre Formate erfunden hat, wie man Kunst zeigen kann. Und unvergessen ist zum Beispiel ihre Forgotten Bar. Das war eine 11 Quadratmeter große ehemalige Bar, die sie zu einem Kunstraum umgebaut hat. Und da fanden in den Nullerjahren dann in nur 62 Tagen 58 Ausstellungen mit 212 Künstlern statt. Das heißt, die hat morgens abgebaut, abends gab es eine Vernissage, am nächsten Morgen gab es eine Finissage, und man konnte so tatsächlich hunderte von Künstlern zeigen, die keine Galerien hatten, die nicht bekannt waren, dann waren auch mal wieder Bekannte dabei. Das heißt, Maike Kruse hat da eigentlich wirklich eine neue Form, Kunst zu zeigen und auch sozialen Rummel anzuzetteln erfunden, der toll war. Und das macht sie auch in Basel. Das ist interessant. Sie
kümmert
Sie kümmert sich nicht nur darum, dass die Messe läuft und dass die ganzen Kunstliebhaber glücklich sind und die Galeristen, sondern sie hat den Parcours, das ist ein Format, das es auch vorher schon gab, komplett neu aufgestellt und sehr klug, finde ich. Und zwar hat sie jetzt gesagt, wir machen den Parcours in einer Straße, der Clara Straße. Die Clara Straße ist eine für das reiche Basel unüblich runtergekommene Straße mit halb verlassenen Shopping-Malls, mit leeren Läden, ein leerstehendes Casino. Also so ein bisschen schrabbelig. Und man sieht daran eigentlich, dass selbst im reichen Basel der Strukturwandel zuschlägt. Und wir haben ja eigentlich die Folgen der Digitalisierung jetzt überall in den Städten auch spürbar. Die Leute kaufen online ein, gehen nicht mehr in die Einkaufsstraßen. Sie arbeiten viel von zu Hause, gehen nicht mehr in die Büros. Und die Frage ist natürlich, was ist denn eine Stadt, wenn das, was jahrtausendelang in ihr passiert ist, ja, Handel, Kommunikationsaustausch, Warenproduktion, Warenkonsum, dort nicht mehr stattfindet.
Oder unsichtbar wird. Ja,
oder einfach nur noch Deliveroo-Leute durch die Gegend fahren, ja, und das alles nach Hause bringen. Was ist die Stadt dann? Und was macht man mit diesen Räumen, die dann leer stehen, den Einkaufszentren, den Bürotürmen? Und darauf haben die bei der Art Basel wirklich verblüffende und tolle Antworten gefunden, sehr poetische auch. Also der Parcours findet in der Clara Straße statt. Da gibt es zum Beispiel in einer Tiefgarageneinfahrt gibt es eine Arbeit von Nina Canell und Robin Watkins, ein Film aus einer Autofabrik, was ich auch nicht wusste, bei Skoda die Karosserien mit Faunenfedern gebürstet werden, damit der Staub sich fängt und der Lack nicht so kleine Pöppel kriegt. Und das ist eine wahnsinnig beeindruckende Arbeit, wie diese riesigen, wie sieht aus wie ein Fantasiewesen, das über so eine Rohkarosserie rüberfährt. Das ist eine sehr, also auch formal und filmisch sehr beeindruckende Arbeit von Nina Canell und Robin Watkins. Dann gibt es einen im Gegensatz zu den anderen Läden noch sehr lebendigen Laden für afrikanische Produkte. Da stellt ein Maler, Alvaro Barrington, Malerei in diesem Laden aus, zwischen Gemüse und sowas. Und im Hotel Merian gibt es jeden Abend Auftritte und Performances, die unter anderem von der Jenny Schlenska kuratiert werden, die neue Direktorin vom Berliner Gropiusbau. Die hat also ein sehr lebendiges Programm bis spät in die Nacht, wo immer dann Performances stattfinden. Das heißt, es gibt da neben der Art Basel eigentlich eine sehr kluge neue Invasion der Kunst in die Stadt rein, und die eigentlich die Frage stellt, was kann Kunst in dem Moment, wo die Stadt in diese riesige Krise geschlittert ist, eigentlich ausrichten? Und ja, was kann sie mit diesen Räumen machen, die jetzt leer stehen? Und das ist ganz spannend. Also allein der Parcours lohnt eigentlich schon die Fahrt nach Basel und ist auch was für die Leute, die sagen, diese große Glitzer- und Bombastkunst ist gar nicht so mein Fall.
Also es passiert auch viel Interessantes drumherum. Gibt es denn auch irgendwas, von dem du dir mehr erwartet hättest dieses Jahr?
Also die Unlimited ist immer so ein Hass-Liebe-Thema. Für bestimmte Leute ist sie das Tollste. Es sind diese riesigen Arbeiten und es ist natürlich auch beeindruckend. Da ist von Robert Frank The Americans einmal komplett zu sehen. Unheimlich beeindruckend. Dann gibt es von Keith Haring eine 40 Meter lange Arbeit, die ursprünglich noch länger war. Keith Haring hat damals eine Autobahn-Schallschutzmauer mit seinen berühmten Graffiti-Figuren überzogen. Das wurde irgendwann abgebaut, verteilte sich in alle Richtungen. Die haben es geschafft, 40 Meter davon zu rekonstruieren und zusammenzuhängen. Das ist natürlich beeindruckend. Dann steht da ein von Christo eingepackter VW-Käfer herum. Und das ist alles auf eine Weise beeindruckend. Trotzdem hätte man sich vielleicht auch gewünscht, dass man diesen, sagen, den großen Bombast-Auftritt noch mehr bricht. Und es ist dann am Ende natürlich teilweise auch wahnsinnig dekorativ. Da gibt es eine Julia Le Parc-Arbeit, die glitzert wie ein riesiges Paillettenkleid. Und da kann man sagen, es ist fast so ein bisschen die Erwartung, die man hat für so, ja, eigentlich so eine Klischee-Glitzerkunst wieder. Und viele fanden, das ist die beste Unlimited, die es je gab. Und viele Arbeiten sind da eben auch. Der Haring, das ist einfach sehr beeindruckend. Aber man hätte sich gewünscht, dass als Gegenteil zur Unlimited vielleicht noch die Abteilung Limited, ja, sozusagen Limited Budget, Limited Funds, noch mehr herausgehoben wurde. Es gibt ja diese ganzen Sonderformate, wo auch junge Galerien eine Künstlerin, einen Künstler zeigen können. Aber man hätte das vielleicht noch intensiver inszenieren können, dass da eben auch was ist, wo man sagt, da geht's gerade los und die fangen gerade an und die machen ihre ersten Schritte hier. Das ist da, aber man hätte, wenn man etwas kritisieren möchte, natürlich sagen können, das könnte man auch noch bombastischer inszenieren, sagen, hier, neue Galerien, wir geben euch einen richtig großen Aufschlag, aber natürlich muss man sagen, das sind 286 Stände und das ist eher ein Hickhack, wer da wohin und so. Das ist ja auch nicht einfach. Aber man muss sagen, unterm Strich ist eigentlich für das, was es ist, gar nicht fundamental was zu kritisieren. Und gerade diese neuen Sachen wie Parcours sind wirklich jetzt unter Maike Großes Führung wirklich zu richtig interessanten, unabhängig von der Art Basel, interessanten, klugen Reflexionen darüber, was Gegenwartskunst eigentlich kann und soll, im öffentlichen Raum auch geworden. Das ist schon, muss man schon sehr loben auch.
Was macht man denn eigentlich am Abend in Basel?
Also wenn die Messe zu ist und die Ausstellungsfelder zu sind, kommen die Galeriedinner oder die Empfänge. Und da gab es dieses Jahr einen besonders schönen bei der Galerie Jocelyn Wolf, der in Paris sitzt, auch in Berlin eine Dependance hat, aber in Basel nicht. Und er feierte im Garten des Bruders einer seiner Künstlerinnen. Jocelyn Wolf vertritt Miriam Kahn und der Bruder von Miriam Kahn ist Jean-David Kahn. Jean-David Kahn hat eine Galerie, aber eine für antike Kunst. Und er ist Archäologe. Und es war ganz wunderbar, weil alle kamen da an und erwarteten also den üblichen Cocktail und Aperitif im Garten, kamen aber gar nicht in den Garten, weil Jean-David Kahn in seiner Galerie angefangen hatte, seine Sachen zu erklären, seine Schränke aufzumachen. Und das war interessant, dass eigentlich ein Publikum, was zur Entdeckung von Gegenwartskunst und klassischer Moderne gekommen war, plötzlich vollkommen versank in der Betrachtung von etruskischen Pferdegeschirren, von kleinen Rasseln, wo Kahn dann die Leute fragte, wissen Sie, was das ist? Keine Ahnung. Ist eine Babyrassel aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, aus der Lausitz.
Die hat er da einfach so im Schrank.
Die hat er im Schrank. Da hat er im Prinzip so, eigentlich kann man sagen, ohne respektlos sein, das sind eher Ikea-Schränke. Und dann macht er auf und dann holt er also ein Kinderspielzeug aus der Lausitzer Kultur, einen römischen Apoll-Torso, steinzeitliche Faustkeile, 300.000 Jahre alt. Das war interessant, dass eigentlich bei einer Messe, wo es immer um Gegenwart geht, die Frage, wie zeigt sich unsere Zeit in Kunst, wie kann man den heutigen Moment ästhetisch fassen, plötzlich diese ganzen Sammler und Berater und Künstler hochachtungsvoll mit einem 300.000 Jahre alten Faustkeil in der Hand dastanden und einem Glas Champagner in der anderen und also sozusagen die Tiefenzeit zu spüren bekamen. Und das sind immer diese schönen Überraschungen, die passieren, wenn man zu solchen Empfängen geht.
Wie ist das mit den vielen Krisen auf der Welt momentan? Färben die auf die Verkäufe oder erstmal zunächst auch mal auf die Stimmung ab? Wie ist die Atmosphäre? Was sagen die Galeristen und Kunsthändler dort?
Ja, die Kunsthändler haben gesagt, dass sie eigentlich sehr gut verkauft haben. Das sagen sie jetzt immer. Ja? Das haben sie auch, niemand würde sagen, es ist alles, doch vielleicht ein paar würden sagen, es ist eine Katastrophe. Aber die waren so auf eine glaubwürdige Weise ganz zufrieden in Basel. Es ist ja so, der globale Markt ist runtergegangen, ganz eindeutig. Wir haben gerade auch in Deutschland gesehen, teilweise katastrophale Auktionsergebnisse, Galerien gehen ein. Also es ist gerade kein einfacher Markt. Aber die Stimmung war jetzt trotzdem nicht schlecht und man hat auch das Gefühl, es gab eine Zeit lang, da war Art Basel so ein bisschen die Karikatur ihrer selbst geworden, kamen immer irgendwelche Popstars und riesen Fernsehteams und jetzt hat man das Gefühl, es ist ein bisschen runtergekühlt, was der Sache auch gar nicht schlecht tut. Mhm. Ne? Also es sieht weder aus wie ein Oligarchentreffen noch wie eine Hollywood-Veranstaltung, sondern es ist doch eher der Kunstbetrieb und die Sammler und es war dann
professioneller, nicht
ja,
weniger.
Genau, es ist nicht mehr so wahnsinnig shishi und so radical chic, dass man auch noch mal auf einer Kunstmesse sich fotografieren lässt, wie das vor 15 Jahren noch war. Aha. Ich weiß nicht, ob das gut ist für den Betrieb, weil natürlich diese Leute wahrscheinlich auch irrsinnige Summen gezahlt haben.
Was schätzt du, wie viele Millionen hängen dort in den Basler Hallen eigentlich?
Sag doch lieber Milliarden.
Ja.
das ist interessant, die Preise der Dinge dort werden ja da gemacht. Deswegen, man kann ja vor Abschluss der Art Basel gar nicht sagen, wie viel da hängt, weil es weiß man immer erst hinterher, was die Leute so zahlen. Nicht? Aber zum Beispiel den Kandinsky, wo der letzte gesicherte Preis, glaube ich, um die 40 Millionen irgendwo lag, da gab es auch Behauptungen, kann man sagen, es ist wishful thinking, aber nicht unausgeschlossen, dass wenn sowas dann tatsächlich verkauft werden würde, das auch Richtung 80 oder 100 Millionen gehen könnte, theoretisch. Ne?
Wahnsinn.
Und das sind dann immer diese Überraschungen in beide Richtungen, die es gibt.
Von drei Künstlerinnen war einiges zu lesen auf der Art Basel. Zum einen Anna Uddenberg aus Schweden, dann Chiharu Shiota aus Japan und Kresia Mukwasi aus Simbabwe. Sind die dir auch besonders aufgefallen?
Ja, also besonders muss man tatsächlich sagen, ist Kunst aus Simbabwe auf irgendeine Weise dort sehr präsent und sehr toll. Das ist wieder einer dieser Fälle, wo man sagt, da haben alle geschlafen sehr lange und nicht erkannt, dass in sehr vielen afrikanischen Ländern unheimlich interessante Gegenwartskunst entsteht. Und
du hast es interessanterweise in Folge 38 auch erzählt.
Ja, weil ich fand es immer schon sehr interessant. Zum Beispiel ist es auch so, es gibt noch eine tolle Sache, wo man auch Kunst aus Simbabwe findet und das ist der Basel Social Club. Der hat mit der Art Basel erstmal nicht so viel zu tun, der findet gleichzeitig statt. Das ist ein Zusammenschluss von Galeristen, Kunstfreunden, Aktivisten, die haben diesmal auf dem Land 15 Taximinuten von Basel, da ist man schon richtig in den Feldern, eine hinreißende Ausstellung inszeniert auf dem Acker, kann man sagen. Zwischen einem Landgasthof und einem Bauernhof stehen zum Beispiel sehr wunderbare filigrane Skulpturen eines Künstlers aus Simbabwe, Terence Musekiwa, der über Extraktismus nachdenkt und über die Idee, wo kommen eigentlich die Materialien auch her, mit denen wir hier alles bauen und auch die Kunst herstellen. Das findet man da einfach mitten im Feld. Und das ist wirklich auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch da rauszufahren. Teilweise finden auch Konzerte da statt, also absurde Konzerte auch. Es war dort eine Bühne aufgebaut worden, wo es verschiedene Sängerinnen gab, die da auftraten, aber auch so One-Hit-Wonder aus den 90er Jahren tauchten dann auf. Hathaway, What is Love, wurde dann über den Acker, also auch merkwürdige Sachen
passiert. Wieder großer TikTok-Hit.
Ist das so? Ja. Das wusste ich gar nicht. Nein, und das ist wirklich sehr lohnend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Anna Udenberg ist tatsächlich gerade jemand, über den viel geredet wird, und es gab eine Performance, wo Earth Eater vor einer Arbeit von Anna Udenberg auftrat, und das war eigentlich irgendwie eine sehr beeindruckende Inszenierung von so Cyborgs und technisch überformten Körpern und
so unheimliche Skulpturen ist
was, unheimliche was? Skulpturen, auch unheimlich im Zusammenspiel der beiden, wo sozusagen Musik und sozusagen der technisch durchformte Körper so zum Thema wird, und das ist ja auch ein großes Thema, was auf der Messe gar nicht so vertreten ist, weil die natürlich auch sehr viel klassische Malerei und das, was in Basel eben zu finden ist. Aber es gibt ja eine ganze neue Bewegung von eigentlich so, ja, so Hybridkörpern, wo man sieht, wie die Technologie sich langsam in den Körper reinfrisst und wie diese Erfahrung, dass wir alle mit Smartwatches, die unseren Blutdruck messen, unsere Schlafperformance, wie das dann heißt, messen, sich umgehen.
Schlafperformance.
Das heißt, es gibt so Smartwatches, die sagen dir morgen, dies war deine Schlafperformance. Deine Schlaf, also selbst der Schlaf ist Performance, und der Druck, der durch diese technische Smartifizierung des Körpers und diesen ganzen Gesundheitsüberwachungsirrsinn von so Health-Apps passiert, wird da ja gespiegelt in diesen Körpern, wo man gar nicht mehr weiß, sind das eigentlich noch natürliche Körper oder sind das schon irgendwie so posthumanistische Mischmonster. Und das ist in diesen Arbeiten, auch gerade in diesem Zusammenspiel von Earth Eater und Udenberg, eigentlich sehr schön und beeindruckend thematisiert worden.
Was außerdem zu lesen war, die iPad-Zeichnungen von David Hockney verkaufen sich wie geschnitten Brot, obwohl sie ab $100,000 aufwärts kosten. Wie fandest du die?
Ich finde Hockney natürlich hinreißend und es ist toll und man kann gar nichts dagegen sagen. Es ist einfach interessant, wie jemand, der ja aus den 60er Jahren kommt, von der Prägung her und eigentlich Malerei macht, sich mit diesem neuen Medium so intensiv beschäftigt und eine ganz eigene Ästhetik daraus macht. Und das ist schon etwas, was toll ist, wenn jemand so, eigentlich wie Picasso auch, bis ins hohe Alter immer neue Sachen ausprobiert. Und das ist schon toll.
Wenn man jetzt das auf einen Satz bringen würde, deine Bilanz, wie würde der lauten?
Ich würde sagen, dass tatsächlich diese Art Basel sich doch grundlegender unterscheidet von den vorangegangenen Ausgaben, dadurch, dass, und das ist sicherlich eine Folge der neuen Leitung auch unter Maike Kruse, es geht nicht mehr nur ums Kunstverkaufen, ja, sondern es geht auch darum zu überlegen, was kann Kunst eigentlich in der Gesellschaft machen, welche Rolle kann sie überlegen, und das ist eher eigentlich eine Art intellektuelle Frage, die aber auf eine sehr überzeugende und unterhaltsame Weise auch im Stadtraum dann ausprobiert wird. Also sagen, was passiert, wenn wir in diese Clara Straße gehen? Was passiert, wenn wir ein Hotel, das Hotel Merian, kapern und dort bis spät nachts eine neue Form von Öffentlichkeit mit Performances, wo man nicht weiß, ist das da oben gerade eine Party, tanzen da ein paar Leute oder ist das schon eine Performance? Das geht dann so ineinander über.
Oder bin ich schon Teil davon?
Ganz, ganz lebendiges Durcheinander von Kunst, Alltag, Sozialrummel, und das funktioniert sehr gut und das ist in der Form eigentlich neu, weil das jetzt präziser ist. Es gab früher immer Parcours, aber der Parcours widmet sich jetzt einer großen Frage der Gegenwart. Was richtet Digitalisierung an in der Stadt und was sind die ökologischen Herausforderungen und wie kann man auch darauf reagieren? Was kann Kunst da für eine Rolle in diesem Wandel haben? Und das ist eigentlich viel präziser und genauer da beschrieben als in vielen Ausstellungen, die sich eigentlich diesem Thema ausschließlich widmen. Und das ist schon eine tolle Leistung.
Lieber Niklas, jetzt kommen wir auch schon zu den letzten beiden Fragen, die wir hier im Podcast jedem stellen, auch dir. Die erste lautet, wenn ich dir nun ein Kunstwerk schenken würde, welches würdest du dir aussuchen? Du hast die freie Wahl.
Es ist eine schwierige Frage. Ich sammle ja keine Kunst. Ich finde, Kunst sollte allen gehören, sollte in öffentliche Museen. Also ich würde es dann weiterreichen.
Aber welches?
Aber es gibt einen wunderbaren Stand auf der Messe von Medichoacri, der dort Arbeiten von Peter Röhr zeigt. Peter Röhr war ein, könnte man sagen, Pop-Art-Künstler. Das trifft die Sache aber nicht ganz. Er hat sehr früh mit Schreibmaschinen serielle Arbeiten gemacht, wunderbare grafische Arbeiten. Er ist sehr jung gestorben, mit 24. Und Medichoacri zeigt diese Arbeiten aus den späten 60er Jahren, die eigentlich, hätte er länger gelebt, glaube ich, sowas wie eine neue deutsche Pop-Art hätten werden können. Und Sadan Afif, der französische Künstler und Musiker, hat zu diesen abstrakten Arbeiten Musik komponiert. Und das Zusammenspiel ist wirklich fantastisch, dass jemand ein grafisches Kunstwerk als Partitur liest und darauf reagiert musikalisch. Und das gibt es am Stand von Medichoacri und lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
Toll. Letzte Frage, lieber Niklas. Welches ist weltweit dein Lieblingsmuseum und warum ausgerechnet dieses?
Das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage für jemand, der gerne in Museen geht. Aber ich sage einfach mal eins, das Sir John Soane Museum in London ist ein ehemaliges Privathaus eines Architekten, der eine der größten Sammlungen von Antiken und Renaissance-Plänen und Skulpturen hat. Und er hat seinen Sohn enterbt, weil die sich verkracht hatten. Der Sohn war Architekturkritiker, hat über den Vater schlechte Dinge geschrieben. Das ist eher eine traurige Geschichte, aber für die Stadt London war es ein Glücksfall, weil sie das Haus geerbt hatten. Das Haus ist bis unter das Dach vollgestopft, auf engstem Raum, mit Antiken, mit Plänen, mit Zeichnungen, Veduten, allem. Und es sieht eigentlich aus, wie man sich das Gehirn eines Architekten von innen vorstellt oder auch eines Künstlers. Und man findet also die gesamte Geschichte der Antike bis in die Renaissance auf engem Raum in einem Privathaus, aber eine Sammlung, die könnte auch ein riesiges Museum füllen. Und diese Kompression, ja, von so viel antikem Wissen in einem engen Privathaus ist einfach faszinierend. Also kann ich nur jedem empfehlen, das in London mal aufzusuchen.
Wunderbar. Lieber Niklas, wir danken dir für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Folge 91 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.